Bevor es losgeht, auch dieses Jahr verleihen wir wieder die Amboss Awards. Zum ersten Mal zeichnen wir dabei nicht nur ein herausragendes Projekt aus, sondern gleich drei. Und zwar in den Kategorien Patientenversorgung allgemein, besondere Fort- und Weiterbildungsprojekte und exzellente Pflege. Pro Kategorie gibt es 2000 Euro Preisgeld, außerdem winken eine Einladung hierher in den Amboss Podcast und nach Berlin zu unserer schicken Awardverleihung. Bis zum 30. April könnt ihr eure Projekte einreichen oder die von Kolleginnen und Kollegen und das Ganze geht unter go.amboss.com/award2025. Viel Erfolg, wir freuen uns auf eure Projekte. Und noch ein Hinweis, mit dieser Episode könnt ihr ab Mitte April 2 CME-Punkte sammeln. Sie ist ab dann nämlich Teil eines kostenfreien CME-Kapitels. Ihr braucht dafür bloß diese Folge anzuhören, das Kapitel Intelligenzminderung durchzulesen und nach einem kleinen Multiple-Choice-Test habt ihr dann schon 2 CME-Punkte in der Tasche. Einfacher geht's nicht und alles, was es dafür braucht, ist ein Amboss-Zugang. Zum CME-Kapitel kommt ihr unter go.amboss.com/cme-podcast, steht aber auch alles in den Shownotes und die Infos zu den Amboss-Awards findet ihr dort auch. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Das ist der Moment, der dein ganzes Leben verändert, wenn du das erfährst.
Immer sich dafür einsetzen, dass das Optimale getan wird, dass nicht eben Krankheit mit Behinderung verwechselt wird.
Der Amboss-Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer CME-Kursfolge zum Thema Störungen der Intelligenzentwicklung. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung, die sterben doppelt so häufig an vermeidbaren Todesursachen wie Menschen mit einer typischen Entwicklung. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen sind Menschen mit Intelligenzminderung vulnerabler für somatische und psychische Erkrankungen. Zum anderen zeigen sich diese Erkrankungen bei ihnen aber häufig untypisch und die schwere Kommunikation kommt dann noch obendrauf und macht es häufig kompliziert, auf die richtige Diagnose zu kommen. Wir hören heute zwei Gespräche. Das erste hat meine Kollegin Britta Verlinden mit Professor Peter Martin geführt. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Medizin für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung und leitet als Chefarzt eine neurologische Klinik für genau solche Patientinnen und Patienten. Und im zweiten Teil hören wir dann noch Lara Mars. Sie ist Mutter eines Kindes mit Trisomie 21 und engagiert sich mit ihrem gemeinnützigen Unternehmen Lavagna für Aufklärung in diesem Bereich. Sie wird uns davon berichten, was ihr rund um die Geburt und die Diagnose ihrer Tochter geholfen hätte. Das haben wir heute also in petto und jetzt geht's los mit Britta Verlinden und Professor Martin.
Ja, Professor Martin, Sie haben vor 3 Jahren in unserem Blog ein wunderbares Interview gegeben, das wir mit Ihrem Zitat »Es gibt schwerstbehinderte Menschen, die sind überhaupt nicht krank« betitelt haben. Beginnen wir vielleicht mal mit diesem Satz. Können Sie uns den nochmal erläutern? Warum ist es so wichtig, zwischen Behinderung und Krankheit zu unterscheiden?
Ist von großer Bedeutung, zwischen Behinderung und Krankheit zu unterscheiden, weil ein behinderter Mensch muss nicht schwer krank sein. Unser klinischer Alltag sagt uns, ein schwer erkrankter Mensch hat eine hohe Chance, diese schwere Krankheit nicht zu überleben. Und mit dieser Vorstellung gehen eben dann Ärztinnen und Ärzte an die Sache ran, wenn sie mit schwerbehinderten Menschen zu tun haben. Da denken sie, ja, der ist palliativ. Und das trifft natürlich dann die ganze Geschichte überhaupt nicht. Das ist eben jemand, der ist schwerst mehrfach behindert, aber hat eben zum Beispiel eine Lungenentzündung. Und diese Lungenentzündung kann mit guter Therapie auch wieder abheilen und er kann wieder gesund werden, bleibt aber dann trotzdem schwer mehrfach behindert.
Bei uns im Kapitel wird so als allgemeine Symptome dargestellt, Manifestation meist vor Erreichen des Erwachsenenalters, IQ-Wert unter 70 und dann gibt es dann auch Einteilungen in leicht, mittelgradig, schwer und schwerst und Einschränkungen im adaptiven Verhalten. Und jemand, der sich damit noch überhaupt nicht auseinandergesetzt hat, ich glaube nicht, dass die auf Anhieb wissen, was damit gemeint sein könnte. Benutzen Sie diesen Begriff auch und wenn ja, könnten Sie uns den erklären?
Ja, adaptives Verhalten, das ist eben das Verhalten, das uns ermöglicht, im sozialen Kontext zu funktionieren. Ja, sich an adaptieren, das heißt sich anpassen, sich an einen insbesondere eben sozialen Kontext oder an einen Anforderungskontext anzupassen.
Ja, bei uns steht da noch ergänzend das Sozialverhalten zum einen und aber auch die praktischen Fertigkeiten, wie zum Beispiel Selbstversorgung, Verkehrssicherheit und konzeptionelle Fertigkeiten wie Lesen und Rechnen.
Genau, das gehört alles dazu.
Und jetzt ist es ja wichtig zu unterscheiden, ich weiß, Sie sind Erwachsenenmediziner. Grundsätzlich ist es aber ja so, bei Verdacht auf Intelligenzminderung sollte man ja im frühen Kindesalter, also sobald der Verdacht aufkommt, auch die Ätiologie suchen. Jetzt würde ich da unsere Hörenden vor allem auf unser Kapitel verweisen, weil sie, wie gesagt, Erwachsenenmediziner sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie durchaus ab und zu auch mal noch in die Verlegenheit kommen, auch eine Diagnostik betreiben zu müssen. Ich stelle mir jetzt vor, jemand, der im Ausland groß geworden ist und wo es keinen Zugang gab zu einer genetischen Diagnostik beispielsweise.
Da haben Sie vollkommen recht. Also das ist nicht nur hin und wieder der Fall, sondern das ist sehr häufig der Fall, dass wir eben, gerade wie Sie es angesprochen haben, im Bereich der Genetik nach Ursachen suchen, also nach Genvarianten, die eben ursächlich sind für die neuronale Entwicklungsstörung der betroffenen Person. Und dann gibt es natürlich noch weitere Untersuchungen, die das Ganze spezifizieren können. Die Kernspintomographie zum Beispiel. Denn diese verschiedenen Genvarianten führen ja nicht alle zu genau derselben Veränderung, zum Beispiel des Gehirns, sondern die können eben zu sehr unterschiedlichen Phänotypen führen.
Und wie ist das dann in der Klinik? Wie kann ich mir das vorstellen? Sie fangen also an mit einer Basisdiagnostik, nehme ich an?
Also zunächst mal geht es darum, den Menschen kennenzulernen, den Menschen zu erfassen. Was sind seine Stärken? Was kann sie? Was hat sie gern? Was macht er im sozialen Kontakt? Wie nimmt er Kontakt mit jemandem auf? Mag er Musik? Mag er Farben und Lichteffekte und so weiter und so fort? Das ist das Wichtige. Also die Dinge, die einen Menschen ausmachen. Also wenn ich Sie kennenlernen will, dann schaue ich auch nicht nach Ihren Genvarianten und schaue auch nicht nach Ihrem Kernprogramm, sondern vielleicht nach Ihrem Lächeln, das ich jetzt sehe. Und genauso ist es eben da auch. So ist nach meiner Auffassung in der Medizin muss es darum gehen, die Patientin, den Patienten kennenzulernen, zu erfassen, ihr im weitesten Sinne gerecht zu werden. Und dann kommt alles andere. Dann kommt die weitere Diagnostik, die eben dann auch bedeuten kann, dass ich auf Dinge stoße, die jetzt keine Bedeutung haben, jetzt nicht, sage ich mal, gefährlich werden, aber die in einer bestimmten Situation schon zu einer Bedeutung gelangen können. Zum Beispiel beim Cornelia-de-Lange-Syndrom kann es dazu kommen, dass ich, weil eben die Anatomie der Aufhängung des Darmes eben anders ist als in bei einer typischen Entwicklung kann es dazu kommen, dass sich der Darm verdreht und dass es da zu lebensgefährlichen Zuständen kommt. Deswegen muss ich eben solche Dinge auch wissen. Also muss ich von der Diagnose, die ich vielleicht schon stelle, wenn ich das Gesicht der Person sehe, auf die vielen anderen Dinge auch kommen, die medizinisch von Bedeutung werden können. In einer bestimmten Situation. Also es besteht schon immer eine oder meist eine Verbindung zwischen der genetischen Diagnose und, sagen wir, Besonderheiten im anatomischen, physiologischen Aufbau des Körpers der betroffenen Person.
Ja, das leuchtet ein. Das ist gut, die dann zu kennen, auch wenn es nicht unmittelbar in dieser Situation jetzt relevant ist. Und schön auch Ihre flammende Rede für im Vordergrund steht der Mensch. Vielen Dank dafür. Ich glaube, das kommt viel zu oft zu kurz.
Ja, ich bin der Auffassung, dass Medizin ohne diesen Ansatz, den individuellen Zugang, überhaupt nicht möglich ist in einer vernünftigen Form. Also nur mit Daten über irgendwelche Blutwerte, mit Daten eben, wie gesagt, zu Genvarianten oder zu Besonderheiten in der Kernspintomographie kann ich keine Medizin betreiben.
Ja, stimme ich Ihnen zu. Und das Gleiche gilt ja auch für die Untersuchung. Ne? Also gerade mit Menschen, mit denen ich verbal nicht kommunizieren kann, ist es ja auch wichtig, dann über den Körperkontakt eine Beziehung aufzubauen, das Vertrauen herzustellen. Und da haben Sie ja auch in dem Blog-Interview dafür plädiert, auch die körperliche Untersuchung nicht zu vergessen. Das halt da bestehen dann oft, nehme ich an, Berührungsängste, dass die Menschen oder die Fachkräfte denken, okay, ich will hier nichts falsch machen oder die kann mir ja dann eh keine Antwort geben, die Person, dann schiebe ich sie lieber mal direkt in die Röhre und mache eine Bildgebung.
Da haben Sie vollkommen recht und das ist mir ein sehr großes Anliegen. Also ich spreche mich nicht aus gegen moderne Diagnostik, überhaupt nicht. Die brauchen wir dringend, Tag für Tag. Da sind wir sehr froh drüber, dass es moderne Diagnostik gibt und dass diese Diagnostik eben auch angewandt wird bei unseren Patientinnen und Patienten und sie eben nicht in die Palliativecke gestellt werden, sondern dass man erkennt, hier muss man detailliert wissen, was los ist und dass man dann entsprechende Diagnostik veranlasst. Das ist eines. Das andere ist eben, was Sie gerade gesagt haben, was mir immer wichtig ist, dass ich engagiert bin. Dass ich engagiert bin für meine Patientinnen und meinen Patienten. Und ich glaube, das fällt uns allen leichter, wenn wir im Kontakt sind. Und noch mal leichter, wenn wir in körperlichem Kontakt sind. Und diesen körperlichen Kontakt kann man herstellen bei einer körperlichen Untersuchung, die ja nicht nur ausdrückt, ich suche etwas, was nicht normal funktioniert, sondern ich suche einen Anknüpfpunkt, auch einen leiblichen Anknüpfpunkt an meine Patientin, an meinen Patienten.
Ja, der leibliche Zugang zur Welt.
Genau. Ich denke, wir sollten uns die Zeit nehmen, die Erfahrung mit der einzelnen Person zu machen und dann noch die Zeit darüber hinaus uns nehmen, von An- und Zugehörigen uns sagen zu lassen, wie sieht denn der Alltag dieser Person aus? Was sind denn ihre Vorlieben? Was sind ihre Abneigungen und so weiter? Dann nähern wir uns der Wahrheit eher als über Klassifikationen in verschiedene Stufen der Intelligenz. Das ist ja eine Einteilung, die sehr an der Oberfläche bleibt. Also wenn Sie dann genau hinschauen, wenn Sie jetzt dann zu uns kommen würden oder in irgendeine andere Klinik kommen würden und würden dann fragen, woran macht ihr das denn fest, dass die Frau Hilgert jetzt eine schwere geistige Behinderung hat und der Herr Possel hat eine mittelschwere geistige Behinderung, dann werden Sie wahrscheinlich einen offenen Mund bei Ihrem Gegenüber entdecken und keine Antwort bekommen. IQ-Werte, die sind bis zur leichten intellektuellen Beeinträchtigung, sind die aussagekräftig und weiter unten kann man das nicht richtig fassen. Da geht es eben eher so, dass man sagt, ja, also da ist die Möglichkeit zur verbalen Kommunikation nicht gegeben oder ich komme gar nicht in Kontakt zu der Patientin und frage mich aber vielleicht gar nicht, ob sie nichts hört oder nicht sieht, dass das der Grund ist, warum ich nicht in Kontakt komme. Und das beruht nicht auf irgendwelchen Messwerten, die wir wissenschaftlich oder mit wissenschaftlichen Methoden bei dieser Person festgestellt haben.
Ja, und das fand ich dann ganz interessant. Bei unserem Kapitel steht dann immer ein Intelligenzalter. Da steht jetzt beispielsweise leichte Intelligenzminderung, Intelligenzalter bei Erwachsenen 9 bis unter 12 Jahren und das ist ein häufig verzögerter Spracherwerb bei erhaltener Fähigkeit zur Konversation, gibt meist keine organische Ursache, gehäuftes Auftreten in Familien mit ebenfalls niedrigen IQ-Werten steht jetzt hier. Und dann geht's aber bis hin zur schwersten Intelligenzminderung, wo man sagen würde, das Intelligenzalter entspricht ungefähr einem Kind, das unter 3 Jahre ist, wo dann, wie Sie eben geschildert haben, die Sprache, also es ist dann keine Sprache mehr, in dem Sinne keine verbale Sprache mehr, sondern in der Regel ist nur noch eine rudimentäre, nonverbale Kommunikation möglich.
Was sagt uns das Intelligenzalter? Das sagt uns ja gar nicht viel. Und es spricht nur einen Ausschnitt der Person an und wir müssen aber die ganze Person sehen mit ihrer ganzen Lebenserfahrung und ein 30-jähriger Mensch mit einer schwersten Intelligenzminderung hat eben nun mal die Lebenserfahrung eines 30-jährigen Menschen und der muss sich doch gerecht werden und nicht der Eingruppierung in schwerst oder schwer geistig behindert.
Ich denke schon, dass mir das insofern etwas sagen könnte, dass ich halt dann mit den Patienten entsprechend anders umgehe, dass ich halt einfach weiß, ich kann mich nicht besser mit ihm, zumindest nicht verbal unterhalten, so wie ich das halt mit einem Baby oder einem 2-Jährigen auch nicht könnte. Also für diese Einordnung hätte ich das jetzt sinnvoll gefunden.
Ja, ich verstehe, was Sie meinen, aber ich würde es besser finden, muss ich sagen, wenn man sich da langsam herantastet, wenn ich also nicht davon ausgehe, von irgendeiner Angabe schwerst geistig behindert oder wie auch immer oder ein IQ-Wert, und der da korreliert. Nein, wir sollten uns die Zeit nehmen, die Erfahrung mit der einzelnen Person zu machen.
Einverstanden. Ich habe hier ein Stichwort noch mehr rausgeschrieben, und zwar das Wort Challenging Behavior.
Ja, also ich vermeide solche Schlagbegriffe wie herausforderndes Verhalten, heißt es ja, ist ja auch eine große Gefahr gegeben. Insofern, als dass eben dieses als herausfordernd oder challenging bezeichnete Verhalten ja nicht unbedingt dann ein Verhalten sein muss, das im sozialen Kontext entstanden ist und Reaktion auf bestimmte soziale Umstände sind, sondern das kann auch in einem ganz eng umschriebenen körperlichen Kontext stehen. Das heißt also Verhalten, das jetzt aufgetreten ist aufgrund einer schweren körperlichen Erkrankung, die zum Beispiel Schmerzen bereitet. dann komme ich ja überhaupt nicht weiter mit Challenging Behavior und mit psychopharmakologischer Behandlung oder psychotherapeutischer, verhaltenstherapeutischer Behandlung, wie auch immer, überhaupt nicht, sondern dann ist bei solchem Verhalten zunächst mal auf jeden Fall zu schauen, ist es ein körperliches Leiden an Schmerzen, das diesem Verhalten zugrunde liegt. Diese Gefahr muss man eben immer vor Augen haben und muss eben dann gründlich und systematisch vorgehen. Und wenn ich weiß, das Verhalten hat keine körperliche Erkrankung, keine schmerzhafte Erkrankung zur Ursache, dann muss ich aber auch weiterschauen, was will denn das Verhalten uns sagen? In welchem Kontext ist es denn entstanden? Und wie kann ich der Person gerecht werden, die dieses Verhalten zeigt? Doch wohl nicht nur, indem ich ihr Medikamente gebe, die sie eben müde machen oder etwas distanziert machen von ihrer Umgebung, sondern nur dadurch, dass ich halt noch mehr mich bemühe, ihre Welt und ihren Alltag und ihre jetzige besondere Situation kennenzulernen. Das ist sehr aufwendig, sehr zeitaufwendig kann das sein, aber wenn ich eben in diesen Kontakt, in diesen wechselseitigen Kontakt zu meinen Patienten komme, dann wird mir das nicht nur eine Pflicht, sondern eben auch ein Anliegen sein.
Ja, Sie haben jetzt mehrfach schon gesagt, das kostet Zeit, das kostet auch Kompetenz und Erfahrung, würde ich mal noch hinzufügen. Es gibt ja diese medizinischen Behandlungszentren für Erwachsene mit Behinderung, MZEW. Ihre Gesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Medizin für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung, DGMGB, die unterstützt ja diese Einrichtungen. Können Sie uns ein bisschen was dazu sagen? Wie viele dieser Zentren gibt es mittlerweile? Worum geht es dort?
Ich habe die jetzige Zahl der MZDBs nicht im Kopf, aber es müssen so zwischen 50 und 100 sein. Da geht es um eine ambulante Versorgung von Menschen mit neuronalen Entwicklungsstörungen, die unterschiedliche Schwerpunkte haben kann. Also im einen Zentrum eben Sehen und Hören mehr als Thema hat, im anderen Zentrum internistische Erkrankungen und im dritten Zentrum eben mehr neurologische Erkrankungen. Und man ist eben bestrebt, flächendeckend solche Zentren zu haben mit, und das ist sehr wichtig, Ärztinnen und Ärzten, die sehr kompetent sind in dem Bereich. Das heißt, dass sie auch Erfahrung brauchen, auch die entsprechende Ausfahrt und Weiterbildung haben müssen. Ja.
Dafür setzen Sie sich ja auch ein mit Ihrer Gesellschaft für eine anerkannte Qualifikation von Ärztinnen und Ärzten mit diesem Schwerpunktthema. Was gibt es da bereits? Was schwebt Ihnen vor? Wäre das eine Zusatzbezeichnung oder und vielleicht auch welche Fachrichtungen sollten oder könnten diese Qualifikation dann erwerben?
Ja, im Prinzip alle Fachrichtungen. Nein, nicht ganz alle, aber die meisten. Zurzeit ist eben die Diskussion, inwieweit überhaupt diese Zusatzweiterbildungen sinnvoll sind. Insofern muss man sehen, wie sich da die Sache entwickelt. Wichtig ist, dass eben im Studium was gemacht wird diesbezüglich, dass es eben Lehrveranstaltungen gibt, die dem Thema sich widmen. Im neuen Gegenstandskatalog haben wir das festgeschrieben, ein Punkt, ein sehr bescheidener kleiner Punkt, aber eben Kinder und Erwachsene mit geistiger Behinderung, wie sind die zu behandeln? Das sollten die Studentinnen und Studenten lernen. Die Forderung wäre jetzt die, dass das umgesetzt wird an den Fakultäten.
Sie sagten Sie eben in einem Nebensatz, inzwischen gibt es eine Diskussion, ob das überhaupt so sinnvoll ist, diese Zusatzqualifikation.
Ja, es ist ja eine Sache der Landesärztekammern und der Bundesärztekammer und die dort das Sagen haben, stellen eben die Zusatzbezeichnungen in Frage. Die haben sicherlich Argumente dafür, aber was eben bedeuten würde, dass wir, weil wir eben noch keine Zusatzbezeichnung haben, Medizin für Menschen mit neuronalen Entwicklungsstörungen, geistiger Behinderung, dass da eben keine Chance mehr besteht, so eine Zusatzbezeichnung zu etablieren.
Ist das in anderen Ländern anders? Gibt es da Beispiele, wo es so eine Zusatzqualifikation gibt?
Ja, in den Niederlanden gibt es Zusatzqualifikationen seit langem in speziellen Bereichen der Medizin, auch in Großbritannien, also für die Neuropsychiatrie, in Australien sehr im Bereich der GPs, der General Practitioners, seit Jahrzehnten sehr aktiv, sehr intensiver Unterricht für die Studierenden in diesem Gebiet der Medizin.
Könnte sich unser Land dann also wirklich noch eine Scheibe von abschneiden? Eine Frage zu dem MZEB hatte ich eben noch, und zwar, weil wir ja gesagt haben, dass man Krankheit und Behinderung differenzieren muss, stelle ich mir jetzt vor, dass in so einem Zentrum, Sie haben es eben auch schon gesagt, das sind da verschiedene Fachrichtungen oder Schwerpunktfächer, eigentlich müsste es da ja alle Fächer geben. Also weil ein behinderter Mensch kann ja an jedem Organsystem erkranken.
Die Situation ist einfach die, dass es nicht genügend Ärztinnen und Ärzte gibt hier in Deutschland, die in diese Richtung gehen wollen in ihrer beruflichen Entwicklung. Und dann sagt man sich halt, bevor ich jetzt in eine nicht für diese Personengruppe ausgerichtete oder auf diese Personengruppe ausgerichtete medizinische Versorgungseinheit gehe, in zum Beispiel im Krankenhaus, Kreiskrankenhaus oder in der Universitätsklinik, gehe ich doch dann, fahre ich ein paar Kilometer mehr mit dem Auto und gehe dann zu einem MCDB, das mir dieses spezialisierte Angebot macht, dass es sich halt um diese spezielle Erkrankungsgruppe, zum Beispiel eben der motorischen Beeinträchtigungen bei Menschen mit neuronalen Entwicklungsstörungen kümmert, wo dann Botulinumtoxine angeboten wird und viele andere Dinge mehr, wo dann die Hilfsmittelversorgung entsprechend adaptiert wird, wo dann vielleicht auch noch aufs Schlucken geachtet wird und so weiter.
Und wo auch die Fachkräfte entsprechend ausgebildet sind, nicht nur die ärztlichen, auch mit dem Pflegebedarf, dem erhöhten umzugehen und so weiter.
Genau, klar.
Als nächsten Punkt hatte ich mir notiert, gute Medizin für alle. Auch ein Zitat aus Ihrem Appell. Sie haben das mit unterzeichnet und der hat halt angemahnt, dass man bei den aktuellen Krankenhausreformen die Gesundheitsversorgung von Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung nicht vergessen sollte. In dem Appell heißt es, Krankheiten werden oft zu spät erkannt und behandelt, weil Besonderheiten nicht bekannt sind und die Gesundheitsversorgung nicht auf sie eingestellt ist. Was ist damit gemeint? Könnten Sie uns dafür vielleicht ein konkretes Beispiel geben?
Ja, es wird eben zu wenig gewusst um die Besonderheiten eben der Erkrankungen bei Menschen mit neuronalen Entwicklungsstörungen. Zum Beispiel eben, dass jemand, der eben eine sogenannte schwere geistige Behinderung hat mit vielen epileptischen Anfällen, dass der eben ganz stark gefährdet ist, schwere Lungenprobleme zu bekommen, weil es eben da immer wieder zu Aspirationen kommt. Das Lungengewebe verändert sich, es fehlt auch die Kraft abzuhusten und da muss man sich ganz intensiv um die Atemwege kümmern, um eben einen vorzeitigen Tod dieser Personen zu vermeiden. Das wäre jetzt ein Beispiel dafür.
Und wie ließe sich das verändern? Also dass dies,
indem man genau diese Zusammenhänge darstellt und dann auch sagt, wenn Menschen mit einer neuronalen Entwicklungsstörung, mit einer schweren geistigen oder mehrfachen Behinderung, wie auch immer, in einem Krankenhaus behandelt werden, dann muss in dem Krankenhaus von Seiten der ärztlichen Versorgung, aber auch von Seiten der pflegerischen und therapeutischen, also Physiotherapie, Ergotherapie und so weiter Versorgung, muss die Kompetenz da sein, diese Probleme anzugehen. Und ja, die Strukturen auch ganz materiell gesehen, also Stationen, in die man gehen kann und in denen Therapeutinnen, pflegende Personen, Ärztinnen hohe Kompetenz haben mit der Behandlung dieser Personengruppe und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit haben, ein paar Meter weiter den Spezialisten aus der Neurochirurgie, die Spezialistin aus der Nephrologie, Hämatologie und so weiter sofort zu kontaktieren, um eben jetzt der neu aufgenommenen Frau K. mit einer schweren neuronalen Entwicklungsstörung deren gesundheitliche Belange zu adressieren.
Weiter heißt es in Ihrem Appell, zahlreiche Krankheitsbilder sind einerseits deutlich häufiger oder treten deutlich häufiger auf als in der Allgemeinbevölkerung und andererseits sind sowohl Symptomatik als auch Verlauf oft atypisch und die Behandlung individuell sehr spezifisch. Vielleicht können Sie für diese häufigeren Krankheitsbilder auch noch ein paar Beispiele geben.
Ja, also da gibt es selbstverständlich viele unterschiedliche Erkrankungen, die einem da einfallen oder Probleme, die sich stellen. Zum Beispiel das Problem einer Koprostase, also Stuhl im Enddarm, der in großem Volumen dann vorliegt und zum Abfluss von Urin aus der Harnblase unmöglich macht. Solche Dinge gibt es eben bei dieser Personengruppe entscheidend häufiger. Was auch sehr viel häufiger gibt, das ist der gastroösophageale Reflux, der auch sehr häufig vorkommt, mit einigen Syndromen speziell assoziiert ist, aber eben auch insgesamt bei dieser Personengruppe häufiger vorkommt. Weiß man aber in den letzten Jahren doch viel besser damit umzugehen als noch vor 15 Jahren etwa. dann eben Knochenstoffwechselstörungen, gerade bei Menschen, die noch zusätzliche zentrale Bewegungsstörungen haben, sich wenig bewegen können, auch von ihrer Mineralienaufnahme, Vitaminaufnahme eben beeinträchtigt sind, die neigen eben viel mehr als Personen, bei denen das nicht der Fall ist, zu Spontanfrakturen oder Frakturen von Knochen durch Bagatelltraumen. Was oft übersehen wird nach unserer Erfahrung, das ist die Kataraktbildung, also grauer Star. Da wird eben nicht so sehr drauf geachtet und oftmals dann auch bewusst weggeschaut, unterstelle ich mal ganz boshaft, weil eben die Operation, Star-Operation, das vorher, Voruntersuchung, die Operation selbst vielleicht nicht mal, aber dann die Nachbetreuung schon problematischer ist bei jemandem, der neuronale Entwicklungsstörungen hat, wird eben das nicht so konsequent verfolgt wie bei Menschen mit typischer Entwicklung. Und deswegen haben wir doch relativ viele Patientinnen und Patienten, die haben einen grauen Star, der nicht behandelt wurde bis anhin. Und wir sehen da also kolossale Ergebnisse von Operationen, wenn eben das mal wirklich dann gemacht wird. Da leben die Personen wieder auf und sind wieder dabei und sind wieder integriert in ihre Gemeinschaft. Das ist schon ganz verblüffend in vielen Fällen.
Ja, ich merke, dass mich das jetzt alles so ratlos macht und auch so erschüttert. Also wenn ich mir vorstelle, jemand hat jahrelang einen grauen Star in einem Land wie Deutschland, ne, also wo man wirklich also Linsentrübung erstens sofort erkennen könnte und zweitens auch absolut unproblematisch eigentlich behandeln können müsste, dass da einfach nichts passiert.
Es zieht sich durch die ganze Medizin durch, wie eben auch die Gynäkologie ist ja so vernachlässigt bei Frauen mit neuronalen Entwicklungsstörungen. Es ist schwierig, da wirklich gute gynäkologische Untersuchungen zu bekommen.
Und eigentlich ist es ja so, dass Deutschland schon vor 15 Jahren die UN-Behindertenkonvention unterzeichnet hat und unter anderem sich darin dazu verpflichtet hat, für eine flächendeckende Gesundheitsversorgung zu sorgen, die speziellen Bedarfe berücksichtigt. Wo stehen wir da heute?
Ganz am Anfang noch. Trotz allem, was wir mit MZDBs erreicht haben oder auf dem Weg sind zu erreichen, stehen wir noch am Anfang, ja.
Ja, tatsächlich etwas, was mir nicht bewusst war, ja. Kommen wir also dann jetzt zu was Praktischem, was wir vielleicht tun können, was wir auch unseren Zuhörenden mitgeben können. Sie haben eben auch schon, habe ich ja schon gesagt, eine flammende Rede dafür gehalten, erstmal den Menschen zu sehen und nicht die Laborwerte und so weiter und so fort. Wenn jetzt jemand zuhört, der wirklich da noch gar keine Erfahrung mit hatte, was würden Sie raten? Wie würde man hier der Reihe nach vorgehen?
Also immer sich dafür einsetzen, dass das Optimale getan wird für diese Patientin und dass nicht eben Krankheit mit Behinderung verwechselt wird. Dass nicht gleich die verhaltensauffällige Patientin in die Psychiatrie verlegt wird, bevor sie überhaupt richtig somatisch untersucht ist. Also so eigentlich ganz einfache Grundsätze. Und dann eher mehr untersuchen als weniger, das hatte ich ja schon gesagt, auch eher mehr apparativ untersuchen als weniger apparativ untersuchen. Das sind so die ganz wichtigen Dinge. Und wenn es noch ein bisschen Zeit hat, wenn das Verhalten, das sich geändert hat in den letzten 3 bis 4 Wochen, dann steht natürlich noch mehr im Vordergrund das Kennenlernen der Person. Wie sieht ihr Alltag aus? Wie reagiert sie auf Dinge, die sie freuen? Wie reagiert sie auf Dinge, die sie nicht so begeistern? Und solche Dinge. Also noch mehr die Person in den Mittelpunkt stellen mit ihren Eigenheiten und auch um eben ein gegenseitiges Vertrauen herzustellen über jetzt vielleicht einen längeren diagnostischen Prozess. Und dann, wenn meine Patientin im Rollstuhl sitzt, dann suche ich mir einen Stuhl, wenn ich mit ihr reden möchte und spreche mit ihr auf Augenhöhe. Den Kontakt finden bei der körperlichen Untersuchung, eben auch unangenehme Sachen ausschalten, kalte Hände, um den Bauch zu untersuchen, ist halt einfach nicht gut und sich langsam annähern, erklären, auch wenn die Person mir so erscheint, als ob sie es nicht verstehen würde, was ich ihr erkläre, ich werde sie trotzdem erklären, so gut ich es kann, auf verschiedenen Komplexitätsstufen ihr erklären. Beziehung aufzubauen, Kontakt herzustellen und rüberzubringen, dass man für die Person engagiert ist.
An der Stelle ja auch nochmal die Einbeziehung von An- und Zugehörigen. Ne?
Oh ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich bin dankbar, dass Sie mich da nochmal dran erinnern. Ja, die wichtigsten Informationen erfahre ich ja von der Mutter, vom Vater, von der Schwester, vom pädagogischen Mitarbeiter auf der Wohngruppe, in der Fördergruppe, sonst wo. da erfahre ich ja die wesentlichen Dinge und das wäre ein Riesenfehler zu sagen, gehen Sie mal raus, ich muss jetzt die Patientin untersuchen, ich hole sie dann wieder und sage Ihnen, wie es weitergeht. Nein, da muss ich jemand dabei haben, der mir sagen kann, ja, jetzt schauen Sie, wenn Sie da jetzt, da wo Sie gerade hingedrückt haben, da tut es ihm doch weh. Aber solche Dinge sind eben wichtig, dass eben mir ein Mitarbeiter an der Wohngruppe das viel besser sagen kann, was jetzt da passiert ist, nachdem ich den Bauch berührt habe oder nachdem ich den Kopf passiv bewegt habe, kann er mir das viel besser sagen, als ich das selbst mit meiner Wahrnehmung tun kann.
Und dann vielleicht zu dem Symptomkomplex Schmerzen. Da haben Sie ja schon gesagt, das kann ein Grund sein für eine Verhaltensänderung, ohne die Patientin zu kennen. Würde ich jetzt aber vielleicht annehmen, ach, die ist halt einfach so, die schreit vielleicht immer so rum oder so. Also Schmerzen können ja auch unglaubliche Angst machen. Das würde ich jetzt auch annehmen, dass es auch dafür spricht, die Zugehörigen auf jeden Fall im Raum zu behalten.
Klar, auf jeden Fall. Und Schmerzen kann man auch behandeln. Also wenn ich damit nicht mehr die Diagnostik verstelle, dann sollte ich auch schauen, dass ich Schmerzen behandle. Gell? Wenn jetzt ich den Verdacht habe auf eine Knochenfraktur oder sogar diese nachgewiesen habe, dann sollte ich auch entsprechend die Schmerzen, die damit in der Regel verbunden sind, berücksichtigen und dann auch nach den Regeln der Kunst behandeln.
Wo Sie gerade das Stichwort Medikamente ansprechen, da habe ich jetzt auch nochmal diesen Grundsatz gelernt, start low, go slow, weil wohl Betroffene häufig sensibler reagieren, häufig mehr Nebenwirkungen haben und deswegen sollte man halt einfach mit einer niedrigeren Dosis als üblich anfangen und sich auch nur langsam an die passende Dosis herantasten, nur langsam erhöhen. Ist das auch ein Prinzip, das Sie aus der Praxis kennen und beherzigen?
Prinzipiell ja, klar. Prinzipiell ist es nie geboten, dass man da sehr hohe Dosen gibt von Medikamenten, die eventuell eben in hohen Dosen dann auch den Kreislauf beeinträchtigen. Es hat natürlich aber auch keinen Sinn, wenn ich in einem tiefen Zidosisbereich Schmerzen behandeln will und mich dann wundere, dass die Patientin eben weiterhin sehr starke Äußerungen des Unwohlseins, des Schmerzen eben mir zeigt. Aber dazu muss man eben seine Medikamente auch kennen.
Und dann habe ich gelesen, dass es auch oft ratsam ist, eine Monotherapie anzustreben, einfach um auch Wechselwirkungen zu vermeiden, weil die wohl auch häufiger sind.
Das ist ein zweischneidiges Schwert. Nochmal das Beispiel Epilepsien zu nehmen, die ja sehr häufig vorkommen bei Menschen mit neuronalen Entwicklungsstörungen. Vor etwa einem Jahr eine Publikation zu lesen bekommen, wo man eben gesehen hat, dass die Menschen mit einem bestimmten schweren Epilepsiesyndrom, dass diejenigen am längsten leben, die die meisten unterschiedlichen Substanzen einnehmen. Also das wundert einen, aber ist in diesem Fall so gewesen. Diese ein bisschen apodiktisch geäußerten Forderungen an die Therapie, an die medikamentöse Therapie, die sind halt im Einzelfall dann doch zu relativieren. Aber nicht falsch grundsätzlich, natürlich.
Sie hatten ganz am Anfang mal angesprochen, dass es glücklicherweise viel technische Medizin auch gibt und wir die auch brauchen und dass sie dann teilweise auch unter anästhesistischer Begleitung durchgeführt wird.
Richtig, das ist vielleicht einer der entscheidendsten Punkte, dass eben eine Offenheit da ist für eben die kniffligen Untersuchungen, die eben sowohl den mehr technisch orientierten Radiologen und die Anästhesistin und den Allrounder zur gleichen Zeit oder zumindest in der Sequenz benötigen. Ganz klar. Und das muss eben die Bereitschaft da sein, eben jetzt machen wir mal einen Break mit den Routineuntersuchungen. Die Patientin muss jetzt schnell hier rein und da ist der Anästhesist bereit, Sedierung zu machen und alle anderen spielen mit. Dann ist das eine gute Sache und führt zum Erfolg. Und ja, ich meine, wenn ein Anästhesist oder ein Radiologe das nicht will, dass das Gerät noch mal eine halbe Stunde oder noch länger blockiert ist, wie man das so sagt, dann können Sie sich die Szenen vorstellen, die sich dann abspielen. Nicht? Dann wird eben doch möglicherweise hingewiesen darauf, dass die Person eben doch in einem sehr schlechten Zustand ist und wollen Sie denn bei dieser Patientin das noch machen? Das ist leider immer wieder was, was wir erleben. Wobei ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass es seltener wird. Und dadurch bin ich ein bisschen optimistischer geworden die letzte Zeit.
Ja, weil ich erinnere mich auch, Sie hatten in dem Interview auch gesagt, dass dann teilweise Menschen nach Hause geschickt werden mit einem Vermerk auf dem Arztbrief, wegen mangelnder Kooperation der Patientin ist keine apparative Untersuchung erfolgt. Wir empfehlen ein heimatnahes CT des Abdomens. Und wo Sie dann sagen, das wird nicht stattfinden. Also, ne, das ist in dieser Klinik hätte das stattfinden müssen und da hätte man für sorgen müssen. Und dann hatten Sie außerdem noch einen wichtigen Grundsatz dort ausgesprochen und zwar lieber immer den Worst Case annehmen.
Ja, auf jeden Fall. Also nicht schönreden, nicht sagen, das wird schon nichts sein. Der lächelt ja noch so freundlich. Sich ganz genau anhören, wie ist das passiert? Wie war das Verhalten gestern? Sagen Sie mal, was hat er denn gestern gemacht nachmittags? Erzählen Sie mal, wie ist das denn gewesen? Ganz kurz, sagen Sie nur ganz kurz, ja. Ja, der ist in den Garten rausgegangen und auf der Schaukel saß er dann, Weilchen. Dann habe ich nicht mehr hier am Abend, saß er dann beim Essen. Und jetzt heute früh ist er eben, und Sie sehen, das kann gar nicht sein. Das ist nicht der Zustand, den er am Vortag hatte, den Sie jetzt antreffen bei dem Patienten. Und da müssen eben dann alle Alarmglocken klingeln.
Gibt es noch etwas, das Sie den ärztlichen KollegInnen, die hier zuhören, noch mit auf den Weg geben möchten? Beispielsweise, wenn es jetzt nur eine Take-Home-Message wäre, die Sie mitnehmen aus diesem Podcast, welche sollte das sein?
Ja, ich denke, dass das Wichtigste ist, dass ich zu meiner Patientin, zu meinem Patienten finden muss und dass ich zu einer Haltung finden muss, in jedem einzelnen Fall, wo das Anliegen der Patientin, des Patienten mein Anliegen wird. Und das kann ich umso leichter, je mehr seine Welt und meine Welt sich verschränken lassen.
Wunderbar, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Professor Martin. Es war wirklich eine sehr inspirierende Folge. Ich bedanke mich bei Ihnen.
Ich bedanke mich auch bei Ihnen. Es war sehr schön.
So, sehr spannende und relevante Punkte, die wir da eben gehört haben. Hier nochmal der Hinweis, dass diese Episode Teil eines CME-Kurses ist. Zum Kurs kommt ihr unter go.amboss.com/cme-podcast. Bevor wir zum zweiten Teil dieser Episode kommen, fasse ich euch die wichtigsten Punkte des vorangegangenen Gesprächs nochmal zusammen. Im Umgang mit Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung, da ist es wichtig, immer zwischen Behinderung und Krankheit zu unterscheiden. Sich klarzumachen, habe ich es hier gerade mit Symptomen zu tun, die auf eine Krankheit zurückzuführen sind, oder ist das Ausdruck der zugrunde liegenden Behinderung? Das ist wichtig, um zu unterscheiden und zugrunde liegende Erkrankungen, akute Erkrankungen nicht zu übersehen. Professor Martin empfiehlt, im Zweifelsfall vom Worst Case auszugehen und eine entsprechende Diagnostik zu veranlassen, wenn nötig, interdisziplinär mit Anästhesiologie. Psychologischer Unterstützung. Die körperliche Untersuchung bietet eine gute Chance, eine Verbindung aufzubauen und Vertrauen zu schaffen. Angehörige und Zugehörige sollten dabei nicht herausgeschickt werden, weil sie einfach im Regelfall die Symptome und das Verhalten der Betroffenen besser einordnen können als man selbst. Außerdem ist es sinnvoll, sich Alltagssituationen schildern zu lassen, um das aktuelle, präsentierte Verhalten dann besser einordnen zu können. Das Verhalten von Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung ist teils sehr schwer zu deuten und deswegen vermeidet Professor Martin Schlagworte wie zum Beispiel Challenging Behavior, also herausforderndes, schwieriges Verhalten. Dahinter stehen nämlich häufig nicht verstandene Bedürfnisse oder zum Beispiel Schmerzen, beziehungsweise die können dahinter stehen. Der Begriff Challenging Behavior birgt also die Gefahr, hier eine wichtige, zugrunde liegende Erkrankung zu verschleiern. Professor Martin nannte auch einige Beispiele für solche Erkrankungen, die häufig übersehen werden oder eben Umstände, beispielsweise eine Koprostase, die zu Harnverhalt führt, ein gastroösophagealer Reflux, Knochenstoffwechselstörungen, daraus resultierende Brüche, Katarakt, gynäkologische Erkrankungen, sowas haben wir häufig nicht auf dem Schirm und übersehen wir häufig. Da die Versorgung teils sehr schwierig ist und spezielle Fertigkeiten erfordert, setzt sich Professor Martin dafür ein, flächendeckend medizinische Zentren für Erwachsene mit Behinderung aufzubauen, die dann schwerpunktmäßig ambulant behandeln können. Es gibt schon einige, es kann sich also da ein Blick lohnen, was bei euch in der Nähe ist. Außerdem plädiert Professor Martin dafür, das Thema im Studium und der Weiterbildung stärker in den Fokus zu rücken. So, und dann, ich habe es ja schon angekündigt, wir haben heute noch ein Gespräch für euch. Und zwar mit Lara Mars. Wir wechseln also sozusagen von der ärztlichen auf die PatientInnenseite, um herauszufinden, wie erleben Menschen mit Intelligenzminderung bzw. in diesem Fall ihre Angehörigen das medizinische System. Lara Mars ist Buchautorin, sie ist Mutter einer Tochter mit Trisomie 21, auch das hatte ich schon kurz angesprochen, und sie hat die GmbH, die gemeinnützige GmbH Lavagna, gegründet. Und Lara Mars hat sich's zur Aufgabe gemacht, aufzuklären,
Wissen zu vermitteln, einfach da mal mit dem Scheinwerfer drauf zu leuchten. Was heißt überhaupt Down-Syndrom? Der Schwerpunkt liegt da teils auch darauf, wie die Diagnose erstmalig vermittelt wird. Und da hören wir jetzt rein in das Gespräch von Britta Verlinden und Lara Maas. Viel Spaß beim Zuhören.
Vielen, vielen Dank für deine Bereitschaft, jetzt hier im Podcast darüber zu sprechen. Super. Ja, wenn du magst, erzähl gerne nochmal von eurem Verein, Lavagna.
Genau. Also im Endeffekt ist es so, dass 2018 ist meine Tochter geboren, hat uns mit der Diagnose Down-Syndrom überrascht. Und ich habe danach überlegt, was hätte ich damals gebraucht, als ich die Diagnose bekam, weil das einfach nicht so wirklich gut lief. Und so habe ich 2020 gemeinsam mit 6 anderen Müttern und später auch 3 Vätern das Heft von Mutter zu Mutter ins Leben gerufen. Das ist ein Heft, wo ja wir als Betroffenen unserem eigenen Ich einen Brief geschrieben haben, zurück an den Tag der Diagnose. Und dieses Heft ist kostenfrei für sämtliche Stellen, an denen Diagnosen übermittelt werden oder vielleicht auch anschließend aufgefangen werden und natürlich für Betroffene selbst auch kostenfrei bei uns bestellbar. Und das hat so großen Anklang gefunden, dass ich nach 2 Jahren, in denen ich diese Hefte praktisch in der Nacht gepackt und verschickt habe, irgendwann festgestellt habe, das kann ich auf Dauer so nicht durchhalten. Also entweder muss ich das in ein richtiges Konstrukt packen oder ich muss es aufgeben. Und aufgeben war definitiv keine Option. Und so habe ich dann 2022, anfänglich waren wir zu zweit, mittlerweile bin ich alleine, ein gemeinnütziges Unternehmen gegründet namens Lavagna, das mittlerweile nicht nur diese Hefte weiterhin vertreibt, sondern wir haben jetzt ein umfangreiches Angebot an Webinaren, ja, diversesten Veranstaltungen immer mal wieder, wo wir Eltern und auch Fachpersonal, die mit Kindern mit Behinderung zu tun haben, ja, unterschiedlichstes Wissen auf unterschiedlichen Ebenen zukommen lassen.
Diagnoseübermittlung ist dein Herzensthema. Das war ja auch der Stein des Anstoßes, überhaupt da tätig zu werden, weil du dir das anders gewünscht hättest. Wärst du denn bereit zu erzählen, wie es bei dir war und wie du es dir rückblickend vielleicht anders gewünscht hättest?
Also bei uns war das tatsächlich alles relativ verquer. Wir waren in einer Klinik, in der es keine Neo-Intensivstation gab. Es wurde relativ schnell, nachdem wir in die Klinik kamen, entschieden, dass ein Kaiserschnitt gemacht werden muss. Das hat auch soweit alles funktioniert und nachdem ich dann endlich auch im Kreißsaal war und meine Tochter am Arm hielt, habe ich schon zur Hebamme gesagt, die ist aber ganz schön blau. Und ja, im Endeffekt waren es gefühlt nur Minuten später, dass dann auch plötzlich schon das Kind in einem Brutkasten lag und ein Kinderrettungsteam an meinem Bett stand und sagte, wir müssen die Kleine verlegen und sie auch mit. Und so sind wir dann in eine andere Klinik gekommen, wo sich irgendwie auch kein Arzt so richtig für mich verantwortlich fühlte. Naja, jedenfalls landete sie auf der Intensivstation. Ich dann halt natürlich oben auf der Station. Ich habe meine Tochter am Tag ihrer Geburt insgesamt weniger als eine Stunde gesehen. Und am nächsten Morgen ging es ihr dann schon ein bisschen besser. Mir ging es zum Glück auch endlich so weit, so gut, dass ich auch ein bisschen länger auf der Intensivstation bei ihr sein konnte. Und war dann eigentlich zufrieden und dachte mir, okay, jetzt nimmt alles seinen Lauf. Und plötzlich klopfte es an meiner Tür und dann stand ein Kinderarzt da und der hat alleine mit mir, der hat nicht auf meinen Mann gewartet, geredet und hat sehr, sehr lange im Endeffekt um den heißen Brei geredet und ja, und die anderen Ärzte in der anderen Klinik und die haben ja den Verdacht, aber wir sind uns auch nicht sicher und naja, also am Ende des Tages, also sie müssen das ja eigentlich auch gar nicht testen, weil es macht ja auch keinen Unterschied und so ging das. Also vielleicht waren es nur 2 Minuten, gefühlt war es für mich eine halbe Stunde, bis er irgendwann das Wort chromosomale Anomalie in den Mund nahm und ich ihn anguckte und sagte, wovon reden wir hier? Reden wir vom Down-Syndrom? Und er, ja, aber wir sind uns nicht sicher. Naja, jedenfalls hat er mir sehr viel Hoffnung gemacht, dass sie sich vertun. Und wir haben dann aber sehr schnell diesem Bluttest zugestimmt, weil für uns klar war, dass wir Gewissheit haben wollen. Naja, jedenfalls hieß es dann, dass diese Diagnose halt erst in 4 Wochen uns mitgeteilt werden kann, weil so lange dieser Bluttest dauert. 4 Tage nach diesem Gespräch waren wir auf der Intensivstation, so eine Kinderintensivstation. Das ist ja immer ein großer Raum, wo sehr viele Kinder zusammenliegen und dementsprechend ja auch tagsüber viele Eltern anwesend sind. Und ich hatte darum gebeten, die diensthabende Ärztin zu uns kommen zu lassen, weil ich wollte halt einfach wissen, wie die Blutwerte aussehen. Und diese Ärztin kam dann nach mehrfachem Nachfragen auf uns zu und sie hatte noch eine Medizinstudentin dabei, blätterte durch die Akte und sagte, ach so, ja, der genetische Test ist ja auch positiv. Was wollten Sie von mir wissen? Und das war der Moment, wo es mir dann echt den Boden unter den Füßen weggezogen hat, weil bis zu dem Moment hatte ich halt einfach so diese Hoffnung, nee, das stimmt doch nicht. Und da bin ich echt erstmal ins Bodenlose gefallen, weil mich das einfach in dem Moment so umgehauen hat und auch diese Art und Weise, wie es uns mitgeteilt wurde, die hat mich so schwer getroffen, dass ich da wirklich, ich hatte an der Art und Weise wie gefühlt länger zu knabbern als an der Tatsache. Ich habe im ersten Moment gedacht, ne, also vielleicht ist das einfach alles blöd gelaufen. War eine junge Ärztin, die hat es vielleicht nicht besser gewusst. Also ne, in diese Gedanken kam ich schon, aber als ich dann anfing, mich tatsächlich über die sozialen Medien mit anderen Müttern auszutauschen und Geschichten von Müttern zu lesen, und zwar rund um die Welt, habe ich festgestellt, wow, wir sind nicht die Ausnahme. Das passiert leider unglaublich häufig. Das, und da geht es jetzt nicht nur ums Down-Syndrom, sondern ich kenne mittlerweile auch wahnsinnig viele Geschichten von anderen Diagnosen, von chronischen Krankheiten, von anderen Behinderungen, die nicht gut gelaufen sind in der Übermittlung. Und das sind so einschneidende Erlebnisse für Eltern. Das ist der Moment, der dein ganzes Leben verändert, wenn du das erfährst. Und ich glaube, manchen MedizinerInnen ist das nicht so ganz bewusst, dass das der Moment ist, an dem man sich auch sein Leben lang erinnert. Ja, und deswegen bin ich dann losgezogen. Ne? Ich habe dieses Heft auf den Weg gebracht, mittlerweile 27.000 Mal gedruckt. Dann 2022 habe ich dann außerdem noch ein Buch rausgebracht, wo dieses Thema auch nochmal sehr intensiv beleuchtet ist, sowohl für Eltern als auch für MedizinerInnen. Und ich habe einfach gemerkt, dass vor allen Dingen durch das Heft, dass wir nicht nur geschafft haben, damit Eltern aufzufangen, sondern ich habe auch mittlerweile so viel Feedback aus dem medizinischen Bereich bekommen, sowohl von Ärztinnen als auch von Pflegepersonal, die mir geschrieben haben, wir können jetzt irgendwie ganz anders umgehen, weil wir plötzlich mal auf die andere Seite gucken konnten und weil wir viel mehr begriffen haben, was eigentlich dahinter steckt. Also ganz besonderes Beispiel ist eine Kinderkrankenschwester, auch die hatten tatsächlich auch einen Gastbeitrag im Buch geschrieben. Die hat mir halt erklärt, dass sie in ihrer Ausbildung gelernt hat, da kommt ein Kind mit einem Problem und wir müssen dieses Problem schnellstmöglich lösen, damit dieses Kind die Station wieder verlassen kann. Sie sagt, das ist der Grundsatz dessen, was ich gelernt habe. Und jetzt kommt da eine Familie mit einem Kind mit einer Diagnose, die wir ja nicht beheben können. Also das ist ja kein Problem, was auf der Neo-intensiv behandelt wird und dann ist das weg. Und sie sagte, es fehlte ihr total der Zugang dazu, wie gehe ich eigentlich mit den Eltern um? Kann ich denen gratulieren für ihr Kind? Ja, diese Eltern sind gerade Eltern geworden. Bitte gratuliert ihnen. Und zwar nicht mit einer Trauermiene. Und das war einfach so schön zu sehen. Und also dieser Kreis schloss sich dann tatsächlich. Sie hatte dann die Hefte bestellt, sie hat es gelesen, sie hat mir geschrieben, sagte, Mann, ich habe jetzt einen ganz anderen Zugang. Das ist so toll, ich danke dir so sehr. Und ungefähr ein halbes Jahr später schrieb mir eine Frau und sagte, ich wollte mich bei dir bedanken für das Heft, weil als unser Sohn geboren wurde, wir waren auf der Intensivstation 2 Wochen lang und die wunderbare Schwester Vanessa kam vorbei und hat mir dieses Heft gegeben und ich mir dachte, nein, das gibt's doch überhaupt nicht. Und so schloss sich irgendwie dieser Kreis. Und ja, auch so schön zu sehen, wenn vor allen Dingen in den Pränatalzentren, wenn die Ärzte oder Ärztinnen selber schreiben und sagen, hey, wir haben keine Hefte mehr, wir brauchen neue.
Ach, das freut mich. Das klingt nach richtigem Impact und so sinnvoll. Also klasse. Jetzt hast du ja schon ein Beispiel auch genannt. Ja, bitte gratulieren. Hast du da noch mehr konkrete Tipps, die vielleicht auch unseren Zuhörenden helfen können, bevor sie die Hefte das erstmal in der Hand haben?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist tatsächlich, eine Atmosphäre zu schaffen, in der es ein wenig Sicherheit gibt. Also nicht mitten auf der Intensivstation, im Idealfall natürlich auch, wenn es irgendwie geht, auf jeden Fall mit beiden Eltern, so denn sie dann verfügbar sind. Ansonsten gibt es mit Sicherheit nicht so die eine goldene Regel, weil ich meine, auch Eltern sind absolut divers und die brauchen viele Fakten, um es irgendwie begreifen zu können. Und andere brauchen das absolut gar nicht. Aber dementsprechend auf Augenhöhe begegnen und mit Empathie auch einfach nachzufragen. Ne? Also häufig ist es wahrscheinlich so, dass man gar keine richtige Antwort in dem Moment geben kann, aber zu sagen, ich kann Ihnen jetzt auch einfach ein paar Fakten dazu geben, aber wenn Sie erstmal einen Moment brauchen, um das zu verarbeiten, dann können wir uns auch einfach morgen nochmal zusammensetzen und Sie schreiben sich mal in Ruhe auf, welche Fragen Sie haben und dann versuche ich Ihnen, die so gut wie möglich zu beantworten. Sowas hätte mir total gut getan und ich weiß es von vielen Eltern, dass ihnen das auch gut tut. Weil Medizinerinnen neigen natürlich auch dazu, sofort die Dinge mit Fakten zu untermauern. Das ist auch deren Job, das ist richtig so, das ist gut. Aber wenn man natürlich so eine Diagnose gerade bekommen hat und dann direkt im Anschluss hört und wir müssen jetzt mal gucken, ist da ein Herzfehler und dann müssen wir mal schauen, gibt eine erhöhte Möglichkeit für dieses und jenes und sonst was. Das kann natürlich einfach ganz extrem überfordern. Und das, was einfach schön wäre, und ich weiß, dass das im Klinikalltag unglaublich schwierig ist, aber wenn es in irgendeiner Art und Weise möglich ist, wirklich sofort den Anschluss an den sozialen Dienst im Krankenhaus oder einen Kreis oder sonst irgendetwas, weil da sind in der Regel Personen, die weitergehende Informationen geben können. Und das ist halt was, was oft einfach so ein bisschen hängen bleibt. Viele Eltern erfahren erst sehr viel später, dass sie die Möglichkeit haben, einen Pflegegrad zu beantragen, einen Schwerbehindertenausweis. Das sind Dinge, die kosten als Eltern auch wahnsinnige Überwindung, das anzugehen. Aber dieses Wissen auch überhaupt erstmal in irgendeiner Art und Weise zugänglich zu machen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und das können die Ärztinnen nicht leisten, das ist mir klar. Aber einfach zu gucken, dass da irgendwie was im Anschluss kommt, dass man zumindest, und wenn es nur ist, dass man einen Flyer mitgibt, ne? Also vielleicht auch der Hinweis, also wir haben gerade ein cooles Projekt umgesetzt mit dem Pflegewegweiser NRW und den gibt es schon lange, das ist eine digitale Plattform, da gibt es wahnsinnig viele gute Informationen rund ums Thema Pflege, aber mit Pflege verbinden die allermeisten Menschen einfach Alter und so war auch diese Seite hauptsächlich darauf ausgelegt und wir haben im letzten Jahr zusammen mit der Projektleitung eine extra Landingpage auf dieser digitalen Plattform erstellt, wo alle wichtigen Informationen, die man gerade am Anfang braucht, wo kann ich welche Hilfe finden, welche Dinge stehen mir zu, sowohl grafisch als auch textlich, ich glaube, sehr übersichtlich aufgearbeitet sind und man sich genau so viel Informationen, wie man auch gerade verträgt, holen kann. Die Informationen, die dort sind, gelten nicht nur für NRW. Also da kann auch jeder andere drauf gucken. Es gibt so ein paar Dinge, die manchmal irgendwie durch die Pflegekassen ja irgendwie auch im föderalistischen System geregelt sind. Aber da geht es dann schon wirklich weit in die Tiefe. Also so die ersten Anlaufstellen, die gelten für alle.
Das ist wirklich super. Das werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Du hast mir beim Vorgespräch ja auch gesagt, dass es auch manche wirklich medizinische Besonderheiten gibt, über die auch ganz viele, auch FachärztInnen, nicht Bescheid wissen.
Es gibt halt einfach Dinge, also jetzt mal explizit auf die Trisomie 21. Zum Beispiel sollen Menschen mit Trisomie 21, wenn möglich, kein Paracetamol bekommen, weil das zu Komplikationen führen kann, beziehungsweise zu heftigeren Nebenwirkungen. Kann in gewissen Fällen, kann das schon auch verabreicht werden, aber erste Wahl ist immer Ibuprofen als Schmerzmittel. Beim Thema Augenarzt ist es so, dass Menschen mit Down-Syndrom auf Augentropfen mit Atropin wesentlich extremer reagieren, was auch wirklich schlimme Reaktionen hervorrufen kann. Muss nicht passieren, kann aber. MedizinerInnen können nicht alles wissen, verlange ich auch gar nicht. Aber diese Offenheit dahin zu haben und auch einfach zu sagen, ich weiß es gerade nicht, ich muss mich erstmal informieren. Das wäre halt was, was ich schön finden würde, wenn es an mehr Stellen der Fall ist.
Eine Kleinigkeit habe ich noch, dass es Windeln auf Rezept gibt.
Ja, es gibt so viele Dinge, die man in irgendeiner Art und Weise beantragen kann, Hilfen, die einem zustehen, von denen man manchmal erst viel zu spät erfährt. Und eine davon, die tatsächlich irgendwie nicht genug Verbreitung hat, vor allen Dingen auch nicht unter Ärztinnen, ist das Thema Inkontinenzzuschuss, heißt es, glaube ich, oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es so, dass mit Vollendung des dritten Lebensjahres, also praktisch nach dem dritten Geburtstag, für gesetzlich Versicherte ist es zumindest so, bei den Privaten ist es, glaube ich, manchmal ein bisschen anders, steht den Patientinnen zu, dass die Inkontinenzmittelversorgung von der Kasse übernommen wird. Also sprich, dass die Windeln gezahlt werden, beziehungsweise halt von einem Partner der Krankenkasse geliefert werden. Und das ist vielen tatsächlich nicht bewusst und ich weiß nicht, warum diese Information so unzugänglich ist. Und da gibt es so viele Dinge, ne? Also die in irgendeiner Art und Weise beantragt werden können. Aber ich kann da jetzt wirklich nur noch mal auf den Pflegewegweiser hinweisen, weil da eine relativ gute Übersicht an Dingen ist, die einem zustehen. Zum einen von der Krankenkasse, zum anderen von der Pflegekasse. Man muss sich dann in die einzelnen Themen eventuell noch weiter reinlesen. Aber so hat man zumindest die Stichworte dessen, was man alles beantragen kann, schon mal auf einen Blick.
Also das ist wirklich Gold wert. Vielen, vielen Dank für dein Engagement, für also auch deine Bereitschaft, jetzt hier im Podcast darüber zu sprechen. Und dir und deiner Tochter alles Gute.
Vielen herzlichen Dank, dass du mich angefragt hast. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte.
Ruhige Atmosphäre schaffen, sich Zeit nehmen, Sicherheit vermitteln, den Sozialdienst einschalten oder Selbsthilfegruppen vermitteln. Das sind ganz wichtige Hinweise. Links zum Pflegewegweiser und auch zu den Heften von Mutter zu Mutter findet ihr in den Shownotes. Dann noch einmal der Hinweis auf unseren CME-Kurs. Ihr habt ja jetzt eigentlich schon die Hälfte geschafft, beziehungsweise ich glaube sogar etwas mehr als die Hälfte. Guckt auch einfach mal auf den Link go.amboss.com/CME-Podcast und da findet ihr dann das Kapitel und den Multiple-Choice-Test und dann gehören euch 2 CME-Punkte. Viel Erfolg dabei und viel Spaß. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann drückt doch am besten auf Abonnieren. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Amboss-Podcast weiterempfehlt. Und wenn ihr die Amboss-App noch nicht runtergeladen haben solltet, auch da kann ich euch nur herzlich einladen, das mal auszuprobieren. Ein Monat kann man es kostenlos testen und dann seht ihr ja, ob das was für euch ist oder nicht. go.amboss.com/amboss-app, das ist der Link auf unserer Homepage, da könnt ihr euch dann die App holen und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem zu welcher Uhrzeit ihr das hört. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.